werden auch immer mehr, die wirklich darüber sprechen möchten. Und es ist viel, viel wirksamer, finde ich, als jetzt einen Celebrity einzuladen, der über seine Mental Health Geschichte spricht. Das machen ganz viele Unternehmen. Ja, Sportler sind super beliebt. Das ist auch immer toll. Aber ich finde es viel spannender, jetzt von Thomas vom Trading Floor zu hören, wie er zum Beispiel mit seiner Depression umgegangen ist, welche Mittel er genutzt hat, die uns allen zur Verfügung stehen, dass es ihm heute besser geht. Ja? Und das ist, das, wie du sagst, das kostet nichts und es ist so spannend, das zu sehen und so schön auch, das zu sehen. Und so kriegen wir dieses Umfeld, wo sich jeder wohlfühlt, über seine eigene mentale Gesundheit zu sprechen.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute geht es darum, wie wir es schaffen, dass mentale Gesundheit durch jede Pore eines Unternehmens, einer Organisation oder auch einfach nur eines Teams sickern kann. Eine große Frage, die ganz viele Mental Health begeisterte Menschen immer wieder haben, mit denen ich zusammenarbeite, ist: Wie baut man denn eigentlich so eine Strategie auf mit gewissen Zielen dahinter, um diesen kulturellen Wandel hinzubekommen? Was ist da wirklich wirksam? Wen muss ich eigentlich wann dafür einbinden? Was darf da nicht fehlen? Welche Argumente brauche ich auch vielleicht, um irgendwie Ressourcen dafür zu bekommen? Zeitliche, personelle, finanzielle Ressourcen. Und vor allen Dingen, wie kann ich im Unternehmen dafür sorgen, dass dieser Stein endlich mal ins Rollen kommt, diesen Kulturwandel hinsichtlich einer gesünderen oder auch mental gesünderen Arbeitskultur voranzubringen. Ne? Also zum Beispiel, dass sich das so äußert in Dingen wie: Wie kann ich denn eigentlich offen, kann ich überhaupt offen über Belastung sprechen? Ne, sieht meine Führungskraft das, wenn wir als Team überlastet sind? Gibt es Angebote, die wirklich den allen Mitarbeitenden an allen Standorten und auch in allen Rollen, die sie haben, helfen, um mit gewissen Herausforderungen zu ihrer mentalen Gesundheit umzugehen? Ne? Und dass es eben nicht nur ein Gesundheitstag ist oder eine winzige kleine Hotline, wo man irgendwie auch nicht richtig weiß, wo man die Nummer findet, sondern wirklich groß gedacht wird und eine groß angelegte Strategie dahinter steht. Und genau dafür habe ich einen ganz tollen Gast eingeladen, die mit uns über die Mental Health Strategie ihres Unternehmens sprechen wird und vor allen Dingen, wie sie es angegangen ist, dass sie zum einen natürlich Kulturwandel angestoßen hat, der sich heute auch richtig bemerkbar macht bei ihrem Unternehmen. Und was so diese Must-Dos sind, also was auf jeden Fall die Elemente sind, die nicht fehlen dürfen, wenn wir mentale Gesundheit flächendeckend in ein Unternehmen bringen möchten. Und es ist ein Gespräch geworden mit ganz vielen Insights und Tools und ich habe auch nochmal unglaublich viel mitgenommen, obwohl ich ja schon viel mit Unternehmen zusammenarbeite. Und deswegen möchte ich sie euch jetzt einmal vorstellen. Nasrin Özkuy ist die Global Head of Wellbeing bei der Deutschen Bank. In dieser Rolle ist sie seit Oktober 2021, aber bei der Deutschen Bank seit mehr als 18 Jahren. Aktuell lebt sie mit ihrem Partner und ihrem Hund Snoopy in einem Vorort von London. Vor dieser Rolle hat Nasrin diverse People Strategies in der Investmentbank und der Corporate Bank aufgebaut und ausgerollt. Wellbeing war dabei schon immer ein Bestandteil und Ende 2021 hat Nasrin dann die Wellbeing-Strategie der gesamten Deutschen Bank konzipiert und implementiert diese jetzt gemeinsam mit ihrer Kollegin Babette global. Innerhalb der Strategie geht es primär um Culture Change, weil Wellbeing bei der Deutschen Bank als Teil der Kultur gesehen wird. Und was sich da genau hinter verbirgt, das wird sie uns auf jeden Fall gleich sagen. Wir zwei, Nasrin und ich, haben uns einst kennengelernt, als Nasrin und ihr Team ein E-Learning für die Führungskräfte der Deutschen Bank entwickelt hat. Und da haben wir zusammen einige Videos gedreht, eben mit diesem Schwerpunkt Wellbeing. Und dieses Training ist inzwischen für alle Führungskräfte der Deutschen Bank weltweit zugänglich, finde ich fantastisch. Jetzt ist aber der Aufbau von so einer globalen Wellbeing-Strategie und mit diesen entsprechenden Initiativen dahinter nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber ich finde, es ist so ein fantastisches Beispiel, dass ich Nasrin und ihre Kollegin Babette sogar dafür gewinnen konnte, einen Gastbeitrag darüber in meinem Buch Mental Health Matters zu schreiben. Da bin ich immer noch so glücklich drüber, weil da so viel Inhalt drin ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Nasrin.
Wow, vielen lieben Dank, Eva, für die tolle Introduction. Freut mich sehr, hier zu sein und mit dir heute ein spannendes Gespräch zu führen zum Thema Wohlbefinden.
Danke, dass du da bist. Nasrin, deine Rolle wurde ja geschaffen, um die Wellbeing-Strategie innerhalb der Deutschen Bank auszurollen und zu stärken. Wie kam es denn ursprünglich dazu, dass das Thema damals so, sag mal jetzt von oben, priorisiert wurde, weil das ja eher ungewöhnlich ist, dass es dafür eine eigens geschaffene Rolle gibt?
Das stimmt. Und das ist leider immer noch sehr, sehr rar, dass es das gibt. Bei der Deutschen Bank wurde schon immer wahnsinnig viel gemacht zum Thema Wohlbefinden. Wir haben unglaublich aktive Mitarbeiternetzwerke. Die Benefits-Teams haben viel gemacht. Du hast gerade schon die People-Strategies erwähnt, die wir wirklich in so gut wie allen Divisionen haben. Die haben auch alle ihr eigenes Wellbeing-Pillar und kümmern sich um das Thema Wohlbefinden. Aber es gab eben keinen strategischen Ansatz. Und ich glaube, nach der Pandemie wurde nicht nur in der Deutschen Bank, sondern vielen anderen Arbeitgebern auch klar, dass das Thema Wohlbefinden einfach viel mehr Fokus braucht. Mhm. Denn also der Business Case ist ganz einfach. Wenn wir gesund und glücklich sind, sind wir auch produktiver, kreativer, bleiben länger bei der Bank und es macht auch viel mehr Spaß, miteinander zu arbeiten. Und ja, dahingehend, ich denke mal, in der Pandemie haben wir viel miterleben müssen und das Thema Wohlbefinden wurde wirklich in den Fokus gerückt. Und so wurde meine Stelle dann im Oktober 21 geschaffen. Ja. Und mit einem strategischen Ansatz und auch einer gemeinsamen Ausrichtung konnten wir so wirklich Initiativen bündeln. Und das ist ganz wichtig, damit wir mehr Menschen erreichen können, damit wir regelmäßiger auch in den Austausch gehen. Und du weißt ja auch, wenn man Culture Change erreichen will, was wir ja möchten, muss man wirklich ganz regelmäßig kommunizieren und die Menschen engagen. Und ja, das hoffen wir mit diesem Modell zu schaffen.
Ja, ja, da werde ich bestimmt auch zu einzelnen Teilen von dem, was du gerade gesagt hast, nochmal drauf zurückkommen. Eine Sache hast du schon gesagt, ihr bündelt mehrere Initiativen unter einem Dach. Und genau das finde ich natürlich bei Culture Change immer extrem wichtig, dass man nicht nur so einzelne Sachen reinwirft und guckt, okay, mal schauen, was passiert damit. Unter diesem Dach, welche konkreten Ziele verfolgt ihr da denn?
Also wir haben wirklich fünf strategische Entscheidungen getroffen mit dem Endziel, Wohlbefinden in unserer Kultur zu integrieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber da geht es wirklich darum, das Thema Wohlbefinden zu integrieren, wie wir führen, wie wir managen, wie wir miteinander arbeiten und auch wirklich, wie wir arbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Thema Smart Work. Kann man auch ganz viel machen zum Thema Wohlbefinden.
Kannst und du das diese, kurz erklären, den Begriff Smart Work? Was ist
Smart
das?
Work, einfach ein bisschen cleverer arbeiten, zum Beispiel Multitasking. Kennen wir alle. Wir sitzen bei einem Teams-Call und sind gleichzeitig, auf unserem Handy oder lesen E-Mails oder wir machen eine PowerPoint-Präsentation, checken unsere E-Mails nebenbei. Dabei geht 40% der Produktivität verloren. 40%.
Ach, hier ist so viel. Ja. Also ich wusste, dass Multitasking nicht gut ist, aber nicht, dass es so schlimm ist.
Ja, und das ist ganz faszinierend. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Nir Eyal, das heißt Indistractable, dass man wirklich nicht abgelenkt wird. Und unser menschliches Hirn ist nicht dafür geschaffen zu multitasken, obwohl wir es die ganze Zeit machen. Und dann gehen wir in Overdrive. Und das ist nur ein Beispiel. Ja, also es ist auch das andere Thema, zum Beispiel Meetingkultur. Wir sitzen viel zu lange und viel zu viel in schlecht geplanten Meetings, weil wir uns nicht vorbereiten, weil es keine Agenda gibt, weil es keinen Moderator gibt. Und das ist auch was man sich zum Beispiel anschauen muss. Also das ist eigentlich schon ein Sneak Peek aufs nächste Jahr, weil im Januar launchen wir eine Smart and Healthy Ways of Working Kampagne bei der Deutschen Bank.
Oh, das ist ja cool. Oh Gott, da möchte ich jetzt mal direkt rein. was macht ihr denn da? Also wie sieht so diese Kampagne aus? Was sind Bestandteile davon?
Also wir haben einen Hub geschaffen, einen Smart Work Hub und da wollen wir wirklich inspirieren und aufklären. Wir haben viele TED-Talks rausgesucht, wir haben viel Research rausgesucht, wir haben Artikel rausgesucht, wir haben Webinars rausgesucht zu verschiedenen Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel Kollaboration, Netzwerken und so weiter, Meetingkultur, hybrides Arbeiten, auch ein ganz großes Thema momentan. Wie wir das einfach besser schaffen und damit möchten wir wirklich ein bisschen aufklären. Knowledge is power. Und dann wirklich auch inspirieren, weil es gibt so viel tollen Content. Aber weißt du, wenn du den ganzen Tag irgendwie rumgoogeln musst oder wir wollten das einfach auf einen Platz bringen, dann fahren wir eine monatliche Kampagne, involvieren auch unser Senior Management und es wird hoffentlich ganz spannend und wir werden viel Engagement dazu bekommen.
Oh ja, cool, da brauche ich auf jeden Fall ein Follow-up. Also ja, die Wellbeing-Enzyklopädie an einem Ort, das finde ich natürlich super, weil sonst kramt man ja ganz oft, wie du sagst, ne, irgendwie in den Motiven der Intranets und schaut, wo man da irgendwas findet und hat am Ende viel mehr Zeit damit verbraten, als wirklich halt was zu lernen und was Neues dazu zu gewinnen. Ne? Ja. Ich spule noch mal ein bisschen zurück gerade.
Genau. Wir sind abgelenkt worden.
Genau. Also er hat jetzt gerade uns ein bisschen erzählt, ne, was macht ihr, was sind die Ziele und deine Rolle ist ja komplett neu geschaffen worden. Und das heißt, du konntest dir auch nicht viel von anderen abgucken, wie machen andere das? Das heißt, du musst das irgendwie starten. Wie bist du vorgegangen am Anfang, um herauszufinden, welche Painpoints gibt es denn bei euch ganz konkret?
Ich habe mit Menschen gesprochen, das war das Allerwichtigste, weil ja, ich wollte jetzt keine Survey launchen, sondern ich wollte wirklich ins Gespräch gehen. Das heißt, ich habe mit über 400 Stakeholdern in der Bank gesprochen.
400.
Vom Senior Management, Senior Management, Manager, Angestellte in ganz verschiedenen Divisionen, Ländern, Regionen, um wirklich zu verstehen, was läuft gut? Was denken Menschen über das Thema Wohlbefinden? Was würden sie gerne sehen? Und wo müssen wir besser werden? Und das war total spannend gewesen, weil wie du sagst, das Ganze war echt eine Blank Page. Ich bin da rangegangen und habe diese ganzen Meetings aufgesetzt am Anfang und habe immer eine halbe Stunde für eine halbe Stunde das Meeting aufgesetzt. Jedes einzelne Gespräch hat länger gedauert als eine halbe Stunde.
Krass, jedes.
Jedes.
Wow.
Jedes. Und wow. Ich kann mir vorstellen, dass, weißt du, der ein oder andere da auch überhaupt keine Lust drauf hatte. und dann aber wirklich, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, merken alle, dass wir haben alle ein Wohlbefinden und dass wir alle unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema Wohlbefinden direkt oder auch indirekt, ja, am Arbeitsplatz haben und wie relevant das Thema ist.
Ja, du hast gerade schon gesagt, es gab ein paar Sachen, die vielleicht besonders gut schon liefen und einige, wo du gemerkt hast, oh, da müssen wir ran. Hast du Beispiele dafür?
Also was richtig gut lief, sind unsere Benefits zum Beispiel, also die Angebote, die wir haben für unsere Kolleginnen und Kollegen. Was gut lief, war auch die Anzahl der Angebote, hatte ich ja gerade schon gesagt, ne, dass wir ganz viel schon im Angebot hatten, wie Webinare und Dinge. Aber wo wir wirklich rein mussten, war Manager Enablement. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es herrscht ganz viel Unsicherheit, vor allem bei Führungskräften, wenn es darum geht, über mentale Gesundheit zu sprechen. Weil viele denken, dass sie was kaputt machen können oder was Falsches sagen können. Und das ist so wichtig, dass wir unsere Führungskräfte dabei unterstützen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, wir haben zum Beispiel dieses E-Learning entwickelt als eine der Maßnahmen. Der zweite Punkt war Stigma und Tone from the Top. Unsere Mitarbeitenden wollten mehr von unserer Führungsriege wirklich hören, dass sie das Thema Wohlbefinden unterstützen und auch mehr darüber hören, also einfach offener darüber sprechen. Vor allem in manchen Ländern oder Regionen hast du echt noch ganz viel Stigma. Dann war ein Thema natürlich Stress. Oktober 21 war mitten in der Pandemie, ne? Die Menschen waren so gestresst zu der Zeit, ja. Und das war Arbeit und Privates. Jeder hatte sein Päckchen zu tragen, vor allem nach der Pandemie, während der Pandemie. Das war echt eine unglaublich schwierige Zeit. Hybrides Arbeiten, neues Arbeitsmodell, was ganz anderes als Lockdown, komplett anders als vor dem Lockdown, ja. Das heißt, wir mussten uns an ein neues Office-Setup gewöhnen, ja. Es war auf einmal nicht immer der Kollege da, der normalerweise neben einem gesessen hat, ja. Man hatte seine Schuhbox nicht mehr unterm Tisch und so weiter. Also es war wirklich, es hat sich halt was geändert, ja. Und die Low-Hanging-Fruit, und damit habe ich dann auch angefangen, war wirklich Transparenz, ja. Wir haben so viel Angebot, aber oft wussten Menschen nicht, wo sie es finden. Ja, also wo gehe ich hin, wenn ich zum Beispiel unser Employee Assistance Program anrufen will? Oder wo finde ich meine Benefits? Wo finde ich da mehr Informationen dazu? Und Ja, damit habe ich wirklich angefangen und habe eine One-Stop-Solution für das Thema Wohlbefinden geschaffen in der Bank. Haben wir selbst gebaut, hat nichts gekostet, auf unserem eigenen System. Und das haben wir das Wellbeing Hub genannt. Und wir haben das aufgebaut, dass du dich informieren kannst und lernen kannst. Also du zum Beispiel auf dem globalen Wellbeing Hub, das ist die Landingpage, lernst du, was ist eine Depression? Was sind die Symptome? Was sind Angstzustände? Was ist die Perimenopause? Wir haben Seiten zu Krebs, zu Selbstmord und so weiter. Also wirklich ganz spannende Dinge, Fruchtbarkeit und so weiter. Also wirklich Themen, die relevant sind. Ja, da kannst du dich informieren. Ganz viel Infos. Und oft wollen Menschen das auch, ja, bevor sie ins Gespräch gehen, sich erstmal nachlesen. Und die Ressourcen sind alle wirklich von unseren Versicherungen, von unseren Vendoren und so weiter. Also wirklich, das ist nicht einfach ein Google-Search, ja. Mhm. Und dann haben wir regionale Seiten noch aufgebaut, wo du deine Benefits finden kannst, wo du die lokalen Notfallnummern finden kannst von dem EAP. EAP ist das Employee Assistance Program. Da kannst du 24/7 anrufen, du und deine Familie. Und du hast wirklich Therapeuten, Coaches am anderen Ende der Leitung, die ein erstes Assessment mit dir machen und dann dir dabei helfen, einen Therapieplatz zum Beispiel zu bekommen, ja. Also was auch immer du dann benötigst in dem Moment. Ganz tolles Angebot, ganz vertraulich.
Also, dass du sagst, sind so zum einen diese globalen Dinge, die man alle in dem Hub findet, ne? Also Informationen und einfach auch valide und gute Informationen, und das andere sind auch die lokalen Stellen, an die man sich wenden kann, die bestimmt auch unter Anbetracht der kulturellen Unterschiede nochmal sehr wichtig sind, da auch zu integrieren, weil ihr jetzt einfach ein globaler Konzern seid, ne?
Genau, also präventiv und reaktiv wirklich. Und das Beste ist, dass wir noch einen Manager-Wellbeing-Hub da drauf gehoben haben, wo du wirklich Gesprächsleitfäden zum Beispiel hast, wo du ganz tolle TED-Talks hast, wo du wirklich ganz viel Information hast, wie du als Führungskraft wirklich gesund führen kannst, empathisch führen kannst. Da kannst du lernen, was psychologische Sicherheit eigentlich bedeutet. Also all diese Themen wirklich für unsere Manager kreiert. Und das Wellbeing Hub insgesamt hat über 100.000 Visits jeden Monat. Also
jeden
es wird
Monat.
Genutzt.
Boah.
Ja, jeden Monat.
Das ist auch super, dass ihr das so überprüft anhand von Daten, ne? Dass ja immer zeigt, der Need ist auf jeden Fall da. Mhm. Bezüglich der Führungskräfte, du hattest eben gerade noch eine Sache gesagt, nämlich, dass auch so viel sich gewünscht wurde, dass es einen klaren Tone from the top gibt. Mhm. Und ich dann dachte, wenn ich mir jetzt so eine ganz, sag mal, konservative Führungskraft vorstelle und die dann plötzlich gesagt bekommt, so übrigens, wir wollen mentale Gesundheit mehr thematisieren und erzähl mal deine eigene Story, dass das auch auf ganz schön Gegenwind stoßt. Kann oder Menschen da zum Teil auch mit überfordert sind. Mhm. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr die Manager wirklich abholt und auch dazu bewegen könnt, dass sie ihre Geschichten teilen, dass sie das Thema wirklich auch in den Vordergrund rücken, dass sie es besprechbar machen? Das stelle ich mir nämlich gar nicht so leicht vor.
Also ich differenziere beim Tone from the Top zwischen wirklich unserem Leadership. Das heißt, wir haben Tone Top of the House Engagement Model wirklich aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Wellbeing Sponsor aus unserem Vorstand, Fabrizio. Mhm. Und dann haben wir in jedem globalen, divisionalen Leadership Team haben wir einen Wellbeing Champion, weil manchmal ist der Vorstand auch weit weg, ne? Also das ist wirklich in jeder Division haben wir einen eigenen Wellbeing Champion. Und Fabrizio, unser Vorstandsmitglied, ist super engagiert. Das ist mega. Also er hat über sein eigenes Wohlbefinden gesprochen, er hat über Trauer gesprochen, er hat über Mindfulness gesprochen. Und der ist einfach, also ich könnte mir keinen besseren Sponsor wünschen. Richtig, richtig klasse. Und mit den Champions in den Divisionen bin ich wirklich im regelmäßigen Austausch. Also ich werde in Town Halls eingeladen. Wir sprechen regelmäßig über Challenges in den Divisionen. Und wir können es so wirklich in die Division reinbringen, ja, dass es in Leadership Meetings mit drin ist. Wir haben Manager Town Halls gehalten. Und dann die Manager. Ich glaube, um da wirklich auch die Skeptiker zu überzeugen, sollte man immer das Warum erklären. Warum ist es so wichtig? ja, als Manager dieses vertrauensvolle Verhältnis zu haben zu seinem Mitarbeitenden. Es ist ganz einfach, weil wenn der Mitarbeiter sich gesehen fühlt und gehört fühlt und seiner Führungskraft vertrauen kann, dann wird er auch eine ganz andere Arbeitsleistung bringen. Dann wird der Mitarbeitende produktiver sein und viel mehr Spaß bei der Arbeit auch haben, wenn du dein ganzes Selbst wirklich zur Arbeit bringen kannst. Ja. Und damit fängt es wirklich an und das macht Sinn und Manager wollen auch, ja, aber wir müssen halt ein bisschen dabei helfen, wie führe ich so ein Gespräch, ja, was für ein Umfeld muss ich dafür schaffen, wie wichtig ist es, dass du wirklich diese regelmäßigen Gespräche führst und auch mal verstehst, was bei den Mitarbeitenden zu Hause los ist, ja, also, weil wenn dein Teammitglied zum Beispiel jemanden pflegt zu Hause oder wenn dein Teammitglied gerade durch eine Scheidung geht oder einen Trauerfall in der Familie hat, dann wird das Teammitglied beeinflussen, ja? Und da kommt der Manager mit rein. Deshalb, du brauchst diese Basis, dass sich der Mitarbeitende wirklich öffnen kann und sagen, hier, das ist momentan bei mir zu Hause los und ich bin nicht okay. Und dann kann die Führungskraft wirklich auch reagieren, ja?
Ja. Finde ich was ganz Wichtiges, was du da ansprichst, weil was ich sehr oft erlebe, dass sehr viele Führungskräfte damit einfach total überfordert sind, weil sie denken, dann müssen sie so wie TherapeutInnen sein und das ist ja überhaupt nicht so. Ne? Nee. Es geht ja eher um so ein paar Basic Skills, ne? Wie du sagst, wie kann ich wirklich ein Gespräch führen, wie kann ich vielleicht auch Gatekeeper sein, um einfach dann auf Ressourcen hinzuweisen, weil ich weiß, ich kann das und das tun, aber das und das eben auch nicht, aber da können wir zusammen gucken, wie du deinen besten Weg dahin findest. Ne? Zu Leuten, die dir vielleicht in einer bestimmten Lebenslage weiterhelfen. Was rätst du denn Menschen, die jetzt diesen Rückenwind von oben nicht haben? Ihr habt ja diesen wirklich fantastische Unterstützung durch den Fabrizio aus dem Vorstand. Aber das ist ja nicht immer so. Und viele, viele, weiß ich, sagen mir, oh, ich habe einfach die Führungskraft nicht hinter mir oder ich habe halt einfach keinen Executive Sponsor hinter mir. Wie können Menschen EntscheiderInnen überzeugen, die gerne anfangen möchten, aber eben noch nicht so jemanden an der Seite haben, die das supportet von oben?
Also ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ich finde es wichtig, wirklich den Status quo zu verstehen. Was müssen wir ändern im Unternehmen? Ja, vielleicht läuft ja auch schon ganz viel gut. Ja, und dann ist es ganz wichtig, sich die Key Stakeholder im Unternehmen mit ins Boot zu holen. Ja, und da rede ich von den Benefits-Teams, von den ganzen freiwilligen Netzwerken, von Learning and Development, auch ganz wichtig, das wird oft übersehen wirklich, ja, die musst du mit einbinden, weil die können das Thema Wohlbefinden in die ganzen Learning and Development Programme wirklich einbinden. Zum Beispiel in unserem New Manager Programm, was es gibt in der Deutschen Bank, ist Wohlbefinden Teil davon, ja. Also und das wird, glaube ich, wirklich oft übersehen. Also wirklich alle mit einbinden und dann mit konstruktiven Ideen und Lösungsansätzen mit den Senior Leadern sprechen. Und ganz wichtig, packt euch auch ein paar Zahlen ein. Es gibt ganz tolle Wellbeing-Reports von Deloitte, von Gallup, von McKinsey. Wirklich, um mal zu zeigen, was kostet mentale Gesundheit eigentlich pro Jahr? Und was können wir verhindern, wenn wir vielleicht mehr präventiv arbeiten, wenn wir früher da reingehen und früher unterstützen? Das sind ganz spannende Zahlen, die man da sieht. Und und wirklich auch den Business Case und die Relevanz unterstreichen.
Ja, ich habe dazu auch einige Zahlen in meinem Buch genannt, für diejenigen, die das noch tiefer interessiert. Jetzt zoome ich mal ein bisschen rein in eure Arbeitskultur. Ne? Du hast ja gesagt, auch Wellbeing ist wirklich ein ganz zentraler Teil der Working Culture bei euch. Wenn ich jetzt morgen vorbeikomme, 10.30 Uhr, woran merke ich denn, dass mentale Gesundheit bei euch ein Thema ist, dass das offen, proaktiv gelebt wird? Wie macht sich das bemerkbar?
Also ich gebe dir morgen mal einfach einen Einblick in meinen Tag. Morgen bin ich in einem globalen Town Hall in einer unserer Divisionen eingeladen und da ist das Thema Wohlbefinden ein ganz normaler Agendapunkt zwischen einem Business Update und zwischen einem Outlook. mit Senior Leadern, die den Tone from the Top geben werden, und einem Update von mir. So, das ist erstmal da rein. Dann treffe ich mich mit unserem Neurodiversitätsnetzwerk. Wir haben einen Austausch mit unseren Mental Health First Aidern. Wir gründen gerade ein Männernetzwerk, um über mentale Gesundheit zu sprechen.
Cool.
Und da sind wirklich auch wieder so eine ganz tolle Initiative, 5 Kollegen auf mich zugekommen, die wirklich für das Thema brennen. Die haben, das sind Banker, wollen aber wirklich was zurückgeben an die Gesellschaft, ja, an die Kollegen, und helfen jetzt dabei, dieses Netzwerk aufzubauen. Also es kostet alles nichts, ja, und das ist, es ist das Tolle daran. Also wir nehmen das einfach mit und machen wirklich regelmäßig Veranstaltungen und tauschen uns aus, klären auf, machen ganz viel Storytelling-Campaigns auch. Also es ist wirklich überall.
Ja, richtig cool, ja. Jetzt von 2021, wo du gestartet bist, jetzt konkret in der Rolle, bis heute, wenn du so zurückblickst, würdest du sagen, es gibt bestimmte Initiativen, die ganz besonders viel Wirkung entfaltet haben? Und wenn ja, welche sind das?
Ich finde, das Top-of-the-House-Engagement-Model ist super wichtig. Die Wellbeing-Strategie wurde vom Vorstand abgesegnet, und damit fängt es wirklich an. Also du hast dieses Backing von oben. Und dann haben wir wirklich ganz viele Engage-Sessions gehostet. Als wir das Wellbeing-Hub aufgebaut haben, haben wir gleichzeitig, ich nenne es mal das Wellbeing, die Wellbeing-Tournee, ja, auf die sind wir gegangen, virtuell, und haben ganz viele Sessions abgehalten und die Wellbeing-Strategie erklärt und erklärt, was es für Ressourcen gibt. Und keine Ahnung, das waren bestimmt 60, 70 Veranstaltungen in einem Jahr. Und das ist fortwährend. Wir werden überall immer eingeladen. Das heißt, wir sprechen wirklich die ganze Zeit darüber. Hatte ich vorhin gesagt, Kommunikation ist super wichtig, ja. Dann haben wir natürlich auch so Wochen, wo dann wirklich der Fokus auf bestimmte Themen gelegt wird, wie zum Beispiel vor 2 Wochen war die Mental Health Week in der Deutschen Bank, ja. Wir hatten über 60 Events global. Wir hatten ein globales Town Hall mit Fabrizio, mit unserem Vorstandsmitglied. Wir hatten 2 All-Staff Global E-Mails, die wirklich an alle rausgegangen sind. Und nicht nur um die Mental Health Week anzukündigen, sondern wirklich auch mit Messaging drin, ja, wo wirklich drin steht, it's okay not to be okay. Bitte sprecht miteinander. Und wir haben eine ganz tolle Kampagne gefahren, die hieß Creating Psychological Safety Together. Ist auch ganz wichtig, weil Mitarbeitende müssen auch verstehen, dass sie auch eine Verantwortung dafür haben, für ihr eigenes Wohlbefinden, ja, dass sie auch dazu beitragen müssen. Die müssen uns sagen, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Das ist ganz wichtig, weil es besteht oft auch so eine Erwartungshaltung, ja, aber manchmal merkst du es auch nicht. Manchmal gibt es auch nicht diese Symptome, über die wir immer sprechen, ja. Viele können das wirklich gut verschleiern.
Ja. Das ist ein super wichtiger
und dann
Punkt.
Wirklich educaten, also wirklich darüber sprechen, über Symptome sprechen, Storytelling anbieten, Erfahrungen austauschen und so weiter. Das ist super wichtig.
Ja, ich weiß, dass du mir mal in einem anderen Gespräch gesagt hattest, ne, dass man die Leute wirklich reden lassen muss, dass du so viele Menschen hast, die gern ihre Geschichte erzählen wollen und dass es so wirksam ist. Und auch das kostet ja nichts, ne? Sondern es geht ja mehr darum, das zu facilitaten, zu vereinfachen, dass die Menschen sich sicherer fühlen, ihre Geschichte zu erzählen, weil jeder hat halt irgendeine Mental Health Geschichte. Ne?
Ja, absolut. Und das ist wirklich überraschend. Also wirklich darüber sprechen möchten. Und es ist viel viel wirksamer, finde ich, als jetzt einen Celebrity einzuladen, der über seine Mental Health Geschichte spricht. Das machen ganz viele Unternehmen. Ja, Sportler sind super beliebt. Das ist auch immer toll. Aber ich finde es viel spannender, jetzt von Thomas vom Trading Floor zu hören, wie er zum Beispiel mit seiner Depression umgegangen ist, welche Mittel er genutzt hat, die uns allen zur Verfügung stehen, dass es ihm heute besser geht. Ja, und das ist das, wie du sagst, das kostet nichts und es ist so spannend, das zu sehen und so schön auch, das zu sehen. Und so kriegen wir dieses Umfeld, wo sich jeder wohlfühlt, über seine eigene mentale Gesundheit zu sprechen.
Jeder sich viel mehr mit identifizieren, ne? Welche Initiativen habt ihr denn vielleicht auch über die Zeit verworfen, weil sie vielleicht nicht funktioniert haben, weil sie nicht angenommen wurden, weil sich irgendwie die Umgebungsbedingungen geändert haben, sodass sie am Ende eigentlich nicht mehr passend waren? Gab es da was?
Nee, bisher gar nicht, Eva.
Oh, Wahnsinn.
Und ich bin einer der kritischsten Menschen, aber bisher nichts, weil wir wirklich, ich glaube, weil wir eben so viel Research machen, weil wir so viel sprechen mit Menschen und wirklich die Bedarfe checken, über was wir sprechen wollen.
Ja. Wenn du jetzt noch anderen einen Tipp geben kannst, ne, die sagen, ich möchte gerne starten, aber ich habe wirklich wenig Budget zur Verfügung, will aber loslegen. Du hast ja vorhin schon gesagt, Business Case präsentieren, das ist total wichtig. Mhm. Was würdest du sagen, ist ein richtig guter erster Schritt oder vielleicht auch da der Ort, wo wir am meisten Hebel haben, wenn wir was bewegen wollen?
Du, man braucht gar nicht viel Budget. Also das ist immer einfach mal anfangen, überzeugt euer Senior Management, sprecht mit denen, bindet die Netzwerke aktiv ein, bindet die ganzen relevanten Divisionen ein und Funktionen, fangt an drüber zu sprechen und wenn man auch klein anfängt, Transparenz schaffen, nehmt alle mit und ich denke immer, nur zusammen kann man auch wirklich Change erwirken. Wenn du aus deinem Silo irgendwie versuchst, wenn ich jetzt nur probieren würde, aus HR heraus die Kultur zu ändern, würde das nicht klappen. Ja. Aber wenn wir alle zusammen daran arbeiten, mit all unseren Skills und all unseren verschiedenen Verantwortlichkeiten, können wir wirklich den Change erreichen, den wir brauchen.
Ja. Ja, und ihr habt ja auch wirklich sehr starke MultiplikatorInnen einfach über die ganze Deutsche Bank verteilt. Und ich glaube, das macht euer Modell auch zu so einem Erfolgsmodell, ne? Dass es eben nicht nur durch eine Division ausgeht. Also natürlich, ne, bist du da federführend mit Babette zusammen einfach in der Steuerung und in der strategischen Planung. Aber die Ausführung, ne, dass wie es am Ende in die Divisionen geteilt wird, funktioniert ja am Ende nur durch MultiplikatorInnen. Und dafür muss man nicht HR sein oder betriebliches Gesundheitsmanagement. Die
ganz
muss man
genau
auch mit einbinden. Aber ne, man dieses Empowering anderer, dass sie selber die BotschafterInnen für mentale Gesundheit sein können, das halte ich auch für ganz wichtig.
Ja, absolut. Diese Synergien schaffen, die man wirklich braucht für Change. Ja.
Von all diesen ganzen Sachen, die du machst, das ist ja unglaublich viel und ich weiß, du bist schwer beschäftigt auf jeden Fall. Was machst du denn am allerliebsten, Nasrin?
Meinst du bei der Arbeit,
ja? Ja.
Ich glaube, ich weiß, wirklich mit Menschen arbeiten. Ich finde es jeden Tag wieder faszinierend, was für tolle Kolleginnen und Kollegen wir haben, wie viel wir voneinander lernen können und wie viel wir zusammen bewirken können, wenn wir wirklich an einem Strang gemeinsam ziehen.
Ja. Ja, ich glaube, das braucht man auch, wenn man in so einer Rolle ist, gerne mit Menschen zu tun haben. Genau.
Ja.
Was glaubst du noch, kleiner Ausblick, wo sich das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz in Zukunft hinbewegen wird? Also auch unabhängig von der Deutschen Bank, sondern so ganz allgemein.
Du, ich bin total hoffnungsvoll und positiv gestimmt. Man merkt in Deutschland gerade, es ändert sich was in der Gesellschaft. Also auf LinkedIn zum Beispiel sehe ich momentan ganz, ganz viel zu dem Thema. Dann gibt es natürlich Changemaker wie du, Eva, mit deinem Buch. Ja, ich glaube, das hat echt nochmal viel bewirkt bei Unternehmen oder HR-Leadern, die dein Buch lesen, um zu sehen, wie relevant das Thema wirklich ist. Du liest immer mehr darüber, auch Celebrities oder in Tageszeitungen. Das Thema ist einfach da. Und es muss ja auch da sein, weil jeder vierte Erwachsene im Zeitraum von einem Jahr in Deutschland die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt. Jeder vierte. Also deshalb, wir können ja nicht einfach nicht drüber sprechen.
Ja.
Und dann gibt es ja auch noch die ganzen anderen Aspekte. Es geht ja nicht nur um mentale Gesundheit, es geht ja auch um körperliche Gesundheit, es geht ja auch um soziale Gesundheit und es geht um finanzielle Gesundheit. Am Arbeitsplatz denke ich, dass Menschen sich wirklich nicht mehr verstecken möchten. Die wollen ihr ganzes Selbst zur Arbeit bringen. Und damit meine ich nicht nur die D&I, sondern damit meine ich auch das Thema Wohlbefinden. Also wenn es einem nicht gut geht, warum sollte man sich denn immer verstecken? Das ist doch echt schwierig und anstrengend. Ja? Und wenn wir alle mal ein bisschen offener miteinander sprechen, ist das ein viel, viel schöneres Miteinander, auch jeden Tag bei der Arbeit. Und wir verbringen alle sehr viel viel Zeit bei der Arbeit, ja. Es ist deshalb echt eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, ein ganz spannender Aspekt, den wir momentan haben, ist die neue Generation, die reinkommt, die Gen Z, weil die sprechen nämlich ganz offen über mentale Gesundheit.
Zum Glück, ja.
Und die priorisieren es auch. Also es ist wirklich klasse. Und da wünsche ich mir wirklich, dass die Generationen in den Austausch gehen und das nicht, weißt du, man liest ja oft über Gen Z, oh, die sind nicht engagiert und die sind alle, haben alle irgendwas. Und,
ach, so ein Blödsinn,
ja, aber die sprechen einfach offen drüber.
Naja, ja? Und ich glaube, sie zeigen halt einfach auch wirklich gnadenlos auf, da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, dass es halt so nicht weitergehen kann. Punkt.
Ja,
ne? Also sie beugen sich das dem einfach nicht mehr und sagen, nö, ich habe hier klare Grenzen und sie halten sie ein. Ja.
Und da müssen wir reagieren, ob wir wollen oder nicht.
Ja.
Ja? Also wir wollen natürlich, aber also da kann man sich nicht mehr gegen sträuben. Deswegen, ich glaube, ich glaube, mentale Gesundheit und Gesundheit am Arbeitsplatz geht gerade mit Vollgas in die richtige Richtung. Und ich bin sehr, sehr froh darüber.
Ich auch, total. Ich möchte noch eine letzte inhaltliche Frage an dich stellen, weil du jetzt eben gerade erzählst, wir haben viel jetzt von Deutschland auch gesprochen und ich weiß, dass du ja in UK lebst und dass ja auch dort durchaus auch manchmal etwas anders kulturell verankert ist. Welche kulturellen Unterschiede bemerkst du denn zu dem Thema? Was können wir uns von unseren Nachbarn abgucken?
Also in UK fing das Thema in 2016, 17 wirklich an, prominent zu werden. Da hast du wirklich angefangen, viel darüber zu lesen. Es war einfach in der Gesellschaft, auf Social Media und so weiter. In 2017 haben wir auch hier bei der Deutschen Bank unser erstes großes Panel organisiert, damals zum Thema mentale Gesundheit und angefangen, Mental Health First Aider auszubilden. Mhm. Also es ist wirklich, um einfach auch, es war halt so in UK, ja, also es ist, und das ist richtig klasse. In Deutschland fängt es gerade an, aber wir sind wirklich in Deutschland noch ein bisschen skeptisch, Stigma herrscht noch, Survival of the Fittest Mindset ist immer noch da. Man schämt sich oft, ne? Also ich glaube wirklich, mentale Gesundheitsprobleme gehen oft mit Scham umher und das muss sich ändern. Das ändert sich auch gerade, wenn man wirklich das alles sieht, was momentan passiert in der Gesellschaft. Aber es ist wirklich, wir haben noch ein bisschen, wir haben noch einen längeren Weg.
Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht.
Ja. Genau.
Ja, ich habe drei kurze Abschlussfragen an dich persönlich. Was ist denn dein Go-To-Stimmungsaufheller an schlechten Tagen?
Mein Hund Snoopy. Der hat das beste Lächeln in der Welt.
Oh, das glaube ich direkt, ja. Und jetzt weiß ich, dass du heute im Homeoffice sitzt.
Ja.
Was ist denn dein meistgetragenes Kleidungsstück im Homeoffice?
Oh, das ist spannend. Ha. meine Birkenstock-Schlappen, glaube ich.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das im Homeoffice voll oft, dass ich dann fast das so ein bisschen betrauere, wenn ich dann wieder ins Office muss und das nicht anziehen kann, weil das einfach dann doch ein bisschen too much wäre.
Ja, High Heels sind auf jeden Fall nicht so bequem.
Ja. Und letzte Frage, welche Superkraft hättest du denn gerne?
Ich würde mich gerne beamen, weil ich viele Freunde, Kollegen in anderen Teilen der Welt habe und nicht so viel Zeit habe, die ganze Zeit um die Welt zu fliegen. Und das wäre klasse.
Ja,
wenn ich jetzt aber mal zu dir nach Berlin kommen könnte, Eva. Boom.
Oh, das wäre schön, wenn wir uns einfach gegenüber sitzen könnten.
Genau.
Okay. Vielen, vielen Dank, Nasrin. Das war total bereichernd. Danke, dass du hier so viele Insights geteilt hast und für deine Zeit. Dankeschön.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nochmal unglaublich viel mitgenommen, wie man starten kann, wie Kulturwandel wirklich funktioniert, weil irgendwie alle reden gefühlt immer drüber und keiner weiß so richtig, wie es dann am Ende umzusetzen ist. Und da hat Nasrin ja wirklich ganz tolle Beispiele genannt, wie sie da ganz konkret rangegangen ist. Also ich nehme auf jeden Fall auch nochmal mit, ganz viele Menschen im Unternehmen zu platzieren, die das Thema proaktiv voranbringen, die dafür stehen und auch dafür einstehen, weil mentale Gesundheit ja oft mit viel Berührungsängsten verbunden ist, aber wenn man einfach Menschen hat, die das supporten, es sehr viel leichter von der Hand geht und es nicht eine Person alleine machen muss, sondern am Ende eigentlich auf uns alle ankommt. In meinem Buch findet ihr auch nochmal einen ausführlichen Gastbeitrag von Nasrin und ihrer Kollegin Babette, wo sie auch nochmal ganz konkret niedergeschrieben haben, was sie gemacht haben, was besonders wirksam ist, wie sie vorgegangen sind. Also da könnt ihr noch mehr zu diesem Thema lesen und auch generell darüber, wie wir mentale Gesundheit mehr in die Arbeit reinbringen können, ohne Scham, ohne Tabus und so, dass es wirklich auch für alle sich leicht und gut anfühlt. Und ich freue mich sehr, wenn du eine Bewertung für diesen Podcast hinterlässt, wie immer. Also da einmal ganz kurz 2 Klicks da lassen, da bin ich dir sehr, sehr dankbar für. Hinterlasst mir auch wirklich immer gerne eure Themenwünsche. Schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast@evaelisaschneider.com oder schreibt mir über Instagram oder über LinkedIn, wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, oh, das würde ich so gerne mal von dir hören, dann nehme ich das gerne in die Themenliste mit auf. Mehr über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website evaelisaschneider.com. Da kannst du auch gerne jederzeit mal vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.